Ich fange mal mit drei Fragen. Zum einen zu Sociedad Punta de Lobos. Können Sie uns ein bisschen mehr Details geben zu der Profitabilität von diesem Unternehmen, insbesondere auch zu dem Hinblick, dass Sie Ihre aktuelle Kennzahl Return on Capital Employed ist ja 19,5%. Ihre Akquisitionsstrategie ist ja, Unternehmen zu akquirieren, die 15% Return on Capital Employed schaffen. Befürchten Sie da nicht eine Verwässerung? Die zweite Frage, wie sehen Sie denn die aktuellen Chancen auf einen positiven Ausgang aus Produzentensicht, was jetzt die Preisverhandlungen angeht zwischen Kanadiern und Russen auf der einen Seite und der chinesischen Regierung auf der anderen Seite? Und dritte Frage, die geht an Herrn Steiner, bezüglich Marktwertveränderung und Devisenoptionen, Auswirkungen im Jahr 2006. Sie haben das schon mal angesprochen, 31 Millionen Euro wäre eine Basis als positiver Effekt. Können Sie da ein bisschen konkreter werden? Ich denke mal eher, dass dann die Auswirkungen sogar noch mehr als 31 Millionen ausmachen können im Jahr 2006. Danke.
Ja. Herr Rüdiger, Frage der Verwässerung und Akquisition Chile wird der Kollege Steiner beantworten, weil er dort Zuständigkeit hat. China, natürlich ist das ein Punkt, auf den die im Weltkali-Geschäft eine Rolle spielen, ein bisschen hinschauen. Ich habe erste Indikationen, dass die Chinesen auch mit Blick wohl auf den Zeitraum, der ihnen noch zur Verfügung steht, bis auch Kali auf den Feldern sein muss. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, gerade kürzlich hat der große Kongress der chinesischen Zentralpartei ja beschlossen, weit über 20 Milliarden Euro in die Landwirtschaft dort hinein zu investieren. Also, langer Rede, kurzer Sinn, ist ein großes Pokern. Aber die Tatsache, dass die Russen die Produktion zurückfahren, dass die Kanadier alle die Produktion zurückfahren, wir sind ja wenig davon betroffen, deutet für mich darauf hin, dass wir eine signifikante Preiserhöhung in China haben werden. Ich weiß nicht, ob sie ganz die 40 Dollar erreichen wird, aber nicht weit weg davon könnte ich mir schon vorstellen. Es gibt keine Alternative für die Chinesen außer Russland und Kanada. Und weder der eine noch der andere kann eine Menge, die irgendwo zwischen 7 und 8 Millionen Tonnen liegt. Das muss man sich mal vorstellen. Die müssen physisch nach China über die verschiedenen Häfen dort hineinbewegt werden. Kann das überhaupt darstellen? Und auf der anderen Seite sehen Sie ja auch die gute Ertragslage. Also ich glaube, wer da 3 und 3 zusammenzählen kann, muss eigentlich dazu kommen, dass Preismenge schlägt. Und das ist meine persönliche Einschätzung. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen.
Dann übernehme ich mal die Frage zu Punta de Lobos und dann anschließend die Frage zu den Währungssicherungserfolgen. Zu Punta de Lobos müssen wir zunächst mal, was die Profitabilität anbetrifft, darauf verweisen, dass es sich dabei ja nicht um eine öffentlich notierte Gesellschaft handelt, die nicht publizitätspflichtig in Chile ist. Das heißt also, für Sie öffentlich zugänglich sind nur relativ wenige Daten und darüber hinaus werde ich nicht gehen, weil ich natürlich ein paar Zahlen im Kopf habe, die aber aufgrund, und ich denke, das verstehen Sie, der Vertraulichkeit, die wir mit den Verkäufern abgemacht haben, gegenwärtig noch nicht zugänglich sind. Wir haben uns die Gesellschaft sicherlich auch unter dem Aspekt von Profitabilität angeschaut und dort muss man sehen, dass die Gesellschaft in den letzten Jahren, in den letzten 4 bis 5 Jahren doch einen ganz erstaunlichen Aufschwung genommen hat, einen Aufschwung genommen hat, der sie wirklich, das sage ich hier ganz offen, erst in unseren Fokus hat hineingeführt. Aber bitte sehen Sie es mir nach, wenn ich mich also an der Stelle nicht weiter äußern darf. Das ist etwas, was wir dann miteinander besprechen können, wenn tatsächlich mal der Vertrag unterschrieben ist oder denn hinterher sogar das Closing erfolgt ist. Wir haben in dem Kontext nicht eine Verbindung hergestellt, generell bei Akquisitionen nicht eine Verbindung hergestellt zwischen dem, was wir beim ROCE erwarten, sondern wir haben immer von Return on Investment gesprochen, letzten Endes also Kaufpreis versus Rentabilität. Ich kann nur sagen, dass bei der Akquisition wir auch unter IFRS mit einem nicht unbeachtlichen Goodwill zu rechnen haben werden, der sich natürlich dann als gebundenes Kapital beim ROCE niederschlägt. Und das muss dann letzten Endes durch operative Erfolge dann wieder im Grunde genommen erst gegenverdient werden. Und da will ich nicht ausschließen, dass der ROCE nicht unbedingt nach oben geht. Aber wie gesagt, das ist nicht unsere Messlatte für die Entscheidung, kaufen wir nicht. Das war Return on Investment, wo wir irgendwo immer so zwischen 10% und 15% Vorsteuern liegen wollen. Letzten Endes damit aber in jeder Weise einen positiven zusätzlichen Beitrag für die Unternehmung haben, sowohl wenn man vergleicht die Zinsen, die wir für unsere noch vorhandene Liquidität anbetrifft, oder die Zinsen, die wir aufgrund einer in diesem Kontext sicherlich erforderlichen Fremdfinanzierung zu zahlen haben werden. Und letzten Endes auch ein Add-on gegenüber unseren Kapitalkosten herbeiführen werden. Also insofern darf ich Ihnen versichern, dass diese Akquisition oder diese Beteiligung, wenn sie denn zustande kommt, tatsächlich alle diese Kriterien, die wir vor Augen haben, erfüllen wird. Die zweite Frage, die nach der von Herrn Dr. Bethke bereits beantworteten Frage von Ihnen gestellt wurde zum Währungsergebnis, da verweisen Sie auf die von mir vorgestellte Zahl, dass wir aufgrund der Kurssicherungsmaßnahmen für Kali 31 Millionen Euro gut gemacht haben gegenüber einer Nichtsicherung. Das lässt sich letzten Endes prognostisch für 2006 noch nicht absehen. Man kann nur eines sagen, dass soweit wir keine Nachsicherungen vornehmen müssen, einen günstigeren Durchschnittskurs haben werden von 1,09, glaube ich, 0,7 gegenüber 1,15. Aber wir müssen halt immer auf das Delta schauen, was sich letzten Endes ergibt zwischen dem von uns eingestellten Kurs und dem tatsächlichen Durchschnittskurs des Dollar. Wenn der Dollar stärker wird, sinkt das Delta ab. Den Vorteil haben wir letzten Endes aber dann durch den höheren Umsatz und die damit gegebenen stärkeren Erlöse, sodass die beiden Dinge miteinander im System kommunizierender Röhren korrelieren und es mir dann letzten Endes egal ist, ob ich nun einen Erfolg im Währungssicherungsergebnis oder ein Ergebnis durch höhere Preise im Umsatz habe. Die Betrachtung gucken wir uns dann Ende des Jahres an. Ich will Ihnen nicht ausweichen, aber es geht nicht anders.
Herr Spannow. Ja, zwei Fragen, wenn ich darf. Zum einen zum freien Cashflow, der im letzten Jahr so ein bisschen gelitten hat, nicht zuletzt aus Working Capital Gründen. Kehrt sich ein Teil davon um in der Working Capital Entwicklung im laufenden Jahr? Können Sie es ein bisschen quantifizieren, sagen, wo es dann herkommt? Können Sie in dem Zusammenhang auch sagen, was Sie aufgewendet haben für Nachsicherung im letzten Jahr? Also so überschlägig gerechnet, würde ich auf 30 Millionen kommen, ob die Zahl richtig ist oder ist deutlich zu hoch vielleicht. Und können Sie mir dann auch noch was sagen zum Salzgeschäft? Da gab es ja einiges an Knappheit, was Auftausalz angeht, gerade in den letzten Wochen wieder. Hat das einen Einfluss auch auf Preise? Also sind knappe Güter teurer bei Ihnen?
Also, Working Capital ist in der Tat angestiegen, aber das hängt letzten Endes auch mit der Saisonalität des Geschäftes zusammen. Ein ganz wesentlicher Faktor, ich habe die Zahl aber im Augenblick nicht im Kopf, ist der Umstand, dass wir nun im Überseegeschäft traditionell lange Lieferfristen, lange Zahlungsziele haben und damit letzten Endes die im letzten Quartal ausgeführten Lieferungen in Richtung Südamerika insbesondere, denn halt sich erst im neuen Jahr materialisieren werden. 180 Tage ist ja der Standard, kann man glaube ich hier auch an dieser Stelle sagen. Und damit werden Sie sehen, dass wir letzten Endes im Laufe dieses Jahres einen beachtlichen Cashflow erzielen sollten. Der Cashflow hat auch etwas gelitten, das ist der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, durch die Notwendigkeit, die Währungssicherung dann halt zu adaptieren. Wir haben ein Volumen letzten Endes von etwa 1,5 Milliarden Dollar immer vor Augen zu halten uns und man taxiert natürlich denn beginnend bei der ersten Sicherung einen gewissen Korridor, von dem man hofft und annimmt, dass er ausreichen wird. Aber wenn es denn nicht kommt, dann muss dann halt nachjustiert werden. Da liegen Sie mit den 30 Millionen etwas niedrig. Das ist deutlich mehr. Aber wie gesagt, für 5, 6, 7, 8, 4 Jahre im Grunde genommen mit einbeziehend. Und Sie können ein bisschen verfolgen, wenn Sie unsere Homepage anschauen, da stehen dann auch immer die Durchschnittspreise vor und nach Sicherung, sodass man denn da so ein bisschen nach... Bitte? Nur nach, aber in der Zeitfolge, wenn denn Sicherungen erfolgt sind, dann sieht man, dass sich das verändert. Dass da also doch beachtlich größerer Betrag von uns hingelegt werden musste. Auftausalz, letzte Frage von Ihnen. Knappheit lässt die Preise steigen. Wir machen das so, dass wir mit in vielen Fällen, zumindest im bundesrepublikanischen, aber auch im europäischen Ausland, im Auftausalzbereich, ja, in öffentlichen Ausschreibungen uns bewegen und die öffentlichen Ausschreibungen letzten Endes die Konditionen auch festlegen. Und das ist das Mengengeschäft, jetzt nicht die 15 Pfund Packung für Otto Normalverbraucher. Und diese Preise gelten jedenfalls in bestimmten Konstellationen für bestimmte Volumina. Wenn es darüber hinausgeht, gibt es schon mal leichte Preisaufschläge. Aber in den Kontexten macht man es nicht so, dass man dann sagt, ihr habt meinetwegen als Autobahnverwaltung Niedersachsen Süd 10.000 Tonnen bestellt, wenn die durch sind, zu einem Preis von X kommt X plus Y dabei raus. Das ist nicht die Übung. Man muss auch vor Augen haben als Salzlieferant, dass man die Kunden denn letzten Endes von seiner Lieferfähigkeit überzeugt. Und das ist dann, glaube ich, das richtige Argument für den Abschluss einer nächsten Tranche, eines nächsten Geschäftes, das ja dann im Jahre 2006 jetzt wieder für den Herbst des Jahres und für den Winter des nächsten Jahres ausgeschrieben wird. Es gibt also Stufen, aber es ist nicht so, wie wir das jetzt in irgendeiner Zeitung lesen konnten, dass über eBay das Salz versteigert wird und dabei 50% Preisaufschläge zu verzeichnen sind. Das machen wir noch nicht, aber vielleicht sollten wir, nachdem Sie fragen, darauf kommen.
Herr Nacken, hat er noch eine Frage? Ja, ich habe auch noch mal zwei Fragen. Zum einen die Frage zum Kali-Bereich, die Preisentwicklung. Können Sie das eventuell konkretisieren, mit was für Durchschnittspreisen Sie in Europa und Übersee kalkulieren für 2006? Sie haben ja auch das Thema China angesprochen. Die Erwartungshaltung, glaube ich, des Marktes liegt in etwa so bei 30, 40 US-Dollar plus pro Tonne. Können Sie das vielleicht bestätigen? Beziehungsweise, was wäre eine Enttäuschung in den Preisverhandlungen? Was würden Sie als Enttäuschung sehen? Dann das Thema Salz. Da wollte ich fragen, trotz der sehr guten Entwicklung im Auftausalzgeschäft jetzt im letzten Quartal 2005, was ja auch sehr hochmargig ist, hat sich aber Ihre EBIT-Marge reduziert um 1% gegenüber Vorjahr. Können Sie vielleicht da evaluieren, woran das konkret lag? Ich meine, ein paar Kostenaspekte haben Sie ja schon genannt. Und zuletzt vielleicht noch mal ganz kurz die Chile-Akquisition. Dort gibt es ja Gespräche. Können Sie vielleicht sagen, also bisher haben sich ja die schon noch einigermaßen in die Länge gezogen, wann wir vielleicht hier mit einer neuen Meldung rechnen können, also vielleicht noch im ersten Halbjahr, beziehungsweise ist man über die Preisverhandlung schon hinaus, sind das jetzt eher technische Aspekte und vielleicht ganz zu guter Letzt, sprechen wir eigentlich hier von einer 100%igen Akquisition oder von einer Beteiligung?
Herr Nacken, Sie sprachen nach China, Enttäuschung, Preise in Europa. Ich deutete an, dass wir jetzt im ersten Quartal die Preise nochmal um bis zu 6 Euro pro Tonne hier in Europa angehoben haben. Über das zweite Halbjahr kann ich noch nichts sagen. Aber normalerweise erhöhen wir auch im zweiten Halbjahr nochmal die Preise. Das ist das Übliche. Wir liegen mit diesem Preisniveau immer noch etwas unter dem internationalen Preisniveau, unter dem ZIF-Preisniveau, weil ja die Transportkosten ja diese ZIF-Preise insbesondere in 2004 nach oben getrieben haben. Und China, was ist eine Enttäuschung? Wissen Sie, Enttäuschung ist für mich alles, was das internationale Preisniveau gefährden würde. Und jeder Abschluss, der in der Größenordnung von 25 Dollar plus liegt, wird das internationale Preisniveau nicht gefährden, nach meinem Dafürhalten. Aber es wäre schon schön, wenn die Preiserhöhung zumindest über 30 Dollar sein würde. Und das ist auch das, was ich so ein bisschen mit Wunschvorstellung erwarte. Aber ich bin nicht ganz objektiv da vielleicht.
Das heißt, Preise übersee durchschnittlich, wie viel Steigerung
2000? Nein, Preise übersee nicht, sondern ich habe jetzt China gesagt. Ja. Und China 30 plus ist meine Erwartung. Und in den übrigen Märkten, schauen Sie, die Preise setzen wir nicht im internationalen Geschäft, sondern das machen die Kanadier primär und die Russen. Und Sie müssen die Preiseinflüsse sehen bei unseren Wettbewerbern. Und wenn ich mal die Kanadier nehme, die der maßgebliche Preissetzer sind, auch in Asien, dann spielt da der kanadische Dollarkurs eine Rolle, der gegenüber dem US-Dollar kräftig gestiegen ist. Also Netbacks sind dadurch geringer geworden. Von daher haben die Kanadier ein Incentive, ihn weiter anzuheben. Transportkosten muss man abwarten. Die sind in US-Dollar, das dürfte relativ neutral bleiben. Gaskosten sind stark angestiegen, sind jetzt wieder in Nordamerika etwas rückläufig. Also es sind verschiedene Einflussgrößen. Das Ergebnisniveau will man sicherlich auch in Kanada nicht herunternehmen. Also ich sage mal so, China ist stabilisierend für das übrige Preisniveau und alles, was jenseits von 30 Dollar ist, glaube ich, kann man dann erwarten, dass es in den übrigen Märkten dann im zweiten Halbjahr irgendwann draufgesetzt werden wird.
Aber ganz kurz noch, um das zu konkretisieren. Q4 war jetzt erstaunlich hoch, die Preise
im Übersee. Bei uns.
Ja, genau. Das Ihnen, also ich rede jetzt auf Preise bei Ihnen, die Sie kalkulieren, also die 188,6 ja. In Q4. Sprich, ist das ein Niveau, was letztendlich Add-on 2006... Nein.
Das vierte Quartal war eine starke Verschiebung von FOB-Werten zu ZIF-Werten. Da sind auch Frachten jetzt neu hineingekommen. Da ist auch ein stärkerer Industriekali-Anteil drin. Also da sind höher, auch Sulfat ist dort deutlich angestiegen. Das ist nicht der Maßstab für die Zukunft, sondern der Maßstab für die Zukunft sind 3, 6, 7 Euro Preiserhöhungen gegenüber dem vierten Quartal bereits im ersten Quartal 2006. Für das europäische Geschäft, das ist ja der größere Teil. Und im internationalen Geschäft muss man wirklich ein bisschen abwarten, wann es weiter nach oben geht. Da ist der China-Preis ein wichtiger Maßstab. Und ich deutete Ihnen an, 30 Dollar plus minus ist stabilisierend. 30 Dollar deutlich mehr wird wahrscheinlich die Preise weiter ansteigen lassen. Das ist international. Mehr kann ich Ihnen jetzt wirklich dazu nicht sagen.
Darf ich denn zum Salz übergehen? Herr Nacken, Sie sind ja nun ein großer Freund der Quartalsberichterstattung. Ich bin es nicht. Wenn man mal die EBIT-Margen aufs Jahr betrachtet, liegen wir pari. 15,8 zu 15,8. Nur im dritten und vierten Quartal haben wir letzten Endes diesen Rückgang von einem Prozentpunkt, den Sie hier anmerken, gehabt. Der hat aber auch seine Begründung dafür, dass wir nie genau vorhersagen können, wie sich denn letzten Endes das Ergebnis von K+S Salzaktivitäten und der Gruppe ergeben, sodass letzten Endes das Quartal Nummer 4 oftmals auch von, sagen wir mal, erhöhten Belastungen belastet ist, die sich in der Abgrenzung unter dem Jahr nicht so ohne Weiß ergeben. Wir wissen zum Beispiel bis zum Schluss nicht des Jahres, wie hoch wird unsere variable Zahlung, von der ich ja vorhin gesprochen habe, werden. Wir wissen bei Salz nicht, wie wird das Wintergeschäft im vierten Quartal sich ausmachen? Das kennen Sie ja nun von uns. Das sind die berühmten 10 Jahre, deren Schnitt wir nehmen, auch sowohl für den Beginn des Jahres als für den Schluss des Jahres. Und wenn sich denn halt ein extraordinär gutes Jahr ergibt, dann haben wir letzten Endes auch natürlich unsere Mitarbeiter an diesem Thema zu beteiligen. Ich persönlich bin froh, dass wir dieselbe EBIT-Marge über das gesamte Jahr haben. Das Ganze letzten Endes auch eingedenk des Umstandes, dass wir die von uns beiden ja schon hinlänglich besprochenen Kostensteigerungen über das Jahr haben. Und Kali ist natürlich vom Volumen her unser großer Bereich, aber Salz hat auch 3 Bergwerke und eine große Siedesalzanlage mit hohen Aufwendungen für Energie in den Niederlanden. Das Thema Energiekosten ist auch im Geschäftsbereich Salz nicht vorbeigegangen. Also insofern können wir, glaube ich, was die EBIT-Marge dort im Geschäft anbetrifft, 100% zufrieden sein. Zu Chile, möchte ich zunächst mal vorwegschicken, dass wir mit den Veräußerern eine gewisse Sprachregelung abgesprochen haben, an die ich mich zu halten habe, wenn ich das Geschäft einer Akquisition seriös betreibe. Auf der anderen Seite stehen uns gegenüber eine Gruppe, die in einer Gesellschaft sich konsolidiert hat, die eine Beteiligung von 30% einer Venture Capital Gesellschaft der Citibank beinhaltet und auf der anderen Seite 70% Beteiligung von 7 chilenischen Geschäftsleuten, die vor einigen Jahren diese Akquisition oder diese Aktivität, die wir jetzt im Fokus haben, übernommen hat und sehr, sehr gut weiterentwickelt hat. Da bitte ich um Nachsicht, dass ich mich also hier bewusst weiterhin sehr abstrakt und sehr nebulös verhalte, wenn ich also zum Thema Beteiligung und Akquisition gefragt werde. Wir wollen jedenfalls einen bestimmten Anteil oder einen bestimmten Einfluss in dieser Gesellschaft mindestens haben. Und Ihre Frage nach dem, wann neue Nachrichten rausgekommen sind, die war ja geradezu generös, wenn Sie vom ersten Halbjahr sprechen. Ja, da sollten wir ein gutes Stück weiter sein. Wir haben heute Morgen bei den Presseleuten gesagt, wir sind auf gutem Wege und wir hoffen bald, der Öffentlichkeit positive Nachrichten geben zu können.
Ja, ich muss Sie dann doch auch nochmal zum Salzgeschäft plagen vielleicht. Sie sprachen ja auch an, zunehmende Konkurrenz aus Osteuropa. Nach meinem Verständnis ist ja das Salzgeschäft eher ein lokales Geschäft gegenüber dem Potash-Geschäft, was eher ein globales Geschäft ist. Der Preis pro Tonne ist ja auch wesentlich geringer für Salz. Die Frage ist, wie weit sind dort überhaupt denn die Kostenvorteile, Energie, Personal, dass Sie auch hier entsprechend Preisdruck in Ihren angestammten Märkten machen können, weil Sie natürlich eben zumindest höhere Transportkosten wahrscheinlich haben werden.
Das war's. Ja. Super. Also, Konkurrenz aus Osteuropa. Ganz Osteuropa, und ich zähle mal die drei wesentlichen Staaten innerhalb und in der Nähe der EU auf, die dafür in Frage kommen, sind Polen, Slowakei und Rumänien, ist im Umbruch begriffen, auch im Bereich der Salzgewinnung und Salzvermarktung. Man versucht sich jetzt zumindest in Polen zu Einheiten zusammenzuschließen, die meinetwegen sogar integrativen Aspekten genügen. Da gibt es also Salz und Chemie, die sich zusammenfassen. Das Ganze in relativ großen Einheiten. Von diesen Einheiten haben traditionell kleinere Hersteller, ich sage jetzt mal etwas zugespitzt Garagenproduzenten, immer wieder bestimmte Tonnagen an Balkmaterial bezogen, die die denn ihrerseits veredeln, konfektionieren. Und diese Konfektionierung macht keine großen Volumina aus, aber sie haben halt für sich selbst persönlich, wenn sie diese 10.000 Tonnen, wenn sie überhaupt so viel sind innerhalb eines Jahres, nach draußen transportieren und ins Ausland verbringen, keinen so allzu hohen Verdienstanspruch, dass sie die also sehr, sehr viel teurer, die sind mit weniger zufrieden und könnten die Ware im Grunde genommen viel teurer verkaufen, als sie es eigentlich tun. Diese Nadelstiche beeinflussen aber die Märkte, da eine gewisse Transparenz durch Ausschreibungen und so weiter gewesen ist und im Grunde genommen wird damit durch relativ geringe Mengen zunächst mal ein gewisser Preisdruck erzeugt, der dann in sich zusammenfällt, wenn es an Liefersicherheit und Liefergüte heranreicht, dass denn also mal diesem Lot von 3.000 Tonnen ein zweites von 3.000 Tonnen folgen soll und dann keine Lieferfähigkeit mehr da ist. Aber es hat dann zunächst mal den Preis zu einer gewissen Erosion geführt. Also es sind nicht die Mengen, sondern es sind eher die kleinen Nadelstiche, die in dem Kontext die Problematik darstellen. Das ist aber denn letzten Endes auch ein Thema für alle größeren Hersteller von Esko über Südwestsalz und Salin und Axo, dass im Grunde genommen mit diesen Effekten umgegangen wird, mit Lieferzuverlässigkeit hoher Qualität gegengesteuert wird, dass also diese Dinge denn tatsächlich mit punktuellen Wirkungen nur beschränkt bleiben.
Andreas Heiner, HVB. Einige Fragen. Als erstes zum ersten Quartal. Andere Unternehmen, die auch in der Agroindustrie tätig sind, sind nicht besonders glücklich über den Start dieses Quartals. Erstens ein langer Winter in Europa und zweitens ein sehr, sehr schwacher Start in Brasilien. Hat das auch Auswirkungen auf Ihr Geschäft? Sprich, wenn Sie recht zuversichtlich für das ganze Jahr 2006 gilt das auch fürs erste Quartal oder muss man da vorsichtiger sein? Dann das Zweite, es hat eine Auktion gegeben in Russland über ein neues Projekt bei Kali. Hatte sich dort die K+S beteiligt? Und wenn man nicht zum Zuge gekommen ist wegen des Preises, woran lag das? Das Dritte, Sie sind nicht nur für 2006 zuversichtlich bei Kali, sondern im Geschäftsbericht auch in 2007. In 2006 ist es leicht erklärlich, besserer Absicherungskurs beim Dollar, die Menge höher beim Sylvenit-Projekt und der dritte Grund sind dann noch die Preiserhöhungen, die Sie haben. Aber 2007 weiß ich nicht, ob man eine höhere Menge erwarten darf, ob man einen besseren Absicherungskurs erwarten darf und wenn schon China nicht so genau vorherzusehen ist, was die Preise angeht, wird das bis 2007 noch schwieriger sein. Also was sind die Gründe, dass Sie 2007 diesen Optimismus haben? Und soweit ich weiß, das wäre die letzte Frage, gibt es ein gewisses Cap bei den Energiekosten, wenn jetzt die Preise weiter steigen sollten, derzeit tun sie es ja nicht, würde der Energiepreisanstieg damit definitiv niedriger sein, als er von 2004 auf 2005 war, oder wäre nochmal ein gleicher Anstieg möglich?
Nein, wir versuchen das. Erstens, Sie machen uns bitte darauf aufmerksam, wenn ich was vergesse. Erstes Quartal, ja, wir sind zuversichtlich, aber nicht nur, weil wir ein Agrarproduzent sind, sondern weil wir auch ein Salzproduzent sind. Das hat natürlich bei uns im ersten Quartal sich sehr günstig ausgewirkt, aber ich kann Ihnen auch sagen, dass wir bei Kali weniger die Abhängigkeit haben nach Asien und dass unsere Spezialitäten auch nach Asien gut gelaufen sind. Und unser Brasilien-Geschäft auch, vielleicht im Vergleich zu anderen, auch aufgrund unserer guten Kundenbindungen, die wir dort haben, vergleichsweise günstig sich im ersten Quartal gestaltet hat. Also wir haben keinen Grund im Augenblick zu klagen. Wo wir ein bisschen klagen, ist aufgrund der Witterung, wenn es um das europäische Geschäft geht. Das gilt generell, wir sind etwa 14 Tage zurück, aber inzwischen ist der Boden zum Teil entweder abgetrocknet und gefroren oder abgetrocknet und auch nicht mehr gefroren. Wir gehen davon aus, dass jetzt die Düngung von Süden her einsetzen wird und dass es auch noch rechtzeitig so sein wird, dass im Wesentlichen die Mengen, die geplant sind, auch auf die Felder kommen werden. Wir erwarten keinen starken Rückgang hier in Europa. Wir reden hier nicht über 2 oder 3%. Das ist immer möglich, aber dann können wir mit solchen Mengen ohne weiteres in andere Überseemärkte ausweichen. Wir haben ja auch wachsende Märkte in Übersee. Indien ist sehr stark gewachsen, wird weiter stark wachsen. Viele andere Staaten in Südostasien wachsen und auch in Südeuropa und auch hier in Osteuropa gibt es Wachstum, an dem wir teilweise partizipieren. Also wir sind schon nicht so schlecht, auch bei den Agrarprodukten gestartet. Das Handelsgeschäft der Fertiva ist noch etwas belastet, aber das hängt eben damit zusammen mit der Witterung. Aber da ist die Chance noch da, dass wir das noch herausbringen und sonst werden wir hier auch nach Übersee teilweise ausweichen können. Auktion Russland, ich weiß, dort hat eine Auktion stattgefunden, an der haben wir uns nicht beteiligt. Und zwar, weil wir das nicht wollten. Und wenn Sie 2007 ansprechen, dann sind wir laut IFRS leider und Herr oder laut HGB gezwungen, dazu eine Aussage zu machen. Und ich sehe keinen Grund, im Augenblick mich negativ zu äußern. Wir haben uns aber auch nicht sehr konkret positiv geäußert. Sie haben recht, wenn wir nicht veranlasst wären, dieses zu tun nach HGB, dann hätten wir uns zu 2007 nicht geäußert. Aber eins möchte ich schon sagen, die Megatrends, die in der Düngung laufen, und das ist nochmal ausgedrückt, das Bevölkerungswachstum, jedes Jahr einmal Deutschland kommt weltweit dazu, insbesondere in Asien, über 80 Millionen Menschen, plus veränderte Essgewohnheiten führen einfach zu einem steigenden Düngemittelbedarf. Und wir sind in diesem Trend drin, wir sind wettbewerbsfähig. Warum sollten wir an diesem Trend nicht auch in 2 Jahren teilhaben, genauso wie wir im Jahr 2005 und 2006 daran teilhaben? Also das ist, wenn Sie so wollen, eine Fortschreibung der aktuellen Entwicklung. So, das ist, glaube ich, das, was ich sagen kann. Herr Steiner, Cap Energie und
Das war's. Ja, Cap Energie, also die Zahl, Herr Heine, von 2004 habe ich nicht dabei. Habe ich im Augenblick, kann ich nicht kommentieren. Aber in der Tat haben Sie richtig in Erinnerung, dass wir davon gesprochen haben, dass bestimmte Energielieferverträge von uns mit einem solchen Cap versehen sind. Der hat auch eine Zeit lang gut gehalten oder die haben eine Zeit lang gut gehalten. Allerdings wird dann, wenn man allzu starke Preissteigerungen oder Kostensteigerungen auf Seiten der Lieferanten zu sehen hat, dann eine Sprechklausel ausgelöst, die dann letzten Endes uns in Verhandlungen und Gespräche mit dem Lieferanten hineinbringt. In diesen Gesprächen geht es natürlich für Veräußererseite, für Lieferantenseite darum, möglichst viel zu bekommen, für uns möglichst wenig zahlen zu müssen. Und dann rauft man sich dann nach ziemlich intensiven und schwierigen Verhandlungen irgendwo auf einen Kompromiss zusammen. Letzten Endes also ist der Cap kein definitiver Cap, der wie auch immer teuflisch sich aus Sicht der Lieferanten die Situation verändert, stets auszuhalten ist, sondern er verlangsamt, wenn man so will, die Möglichkeit für die Lieferanten Preiserhöhungen, die ansonsten ja aufgrund der Formeln fast einen Automatismus darstellt, durchsetzen zu können, und gibt einem Bezieher die Chance, denn trotz Steigerungen von entsprechenden Prozenten seine eigenen Preise nur gedämpft ansteigen lassen zu müssen. Das heißt also, wir liegen jenseits dieser Cap-Linie in aller Regel und verhandeln im Augenblick mit diesem Hintergrund die Preise neu und müssen deswegen halt auch ein wenig der Kostenentwicklung Tribut zahlen.
Aber eins wollte ich noch nachschieben. Ich hatte es, glaube ich, erwähnt. Wir sind mit einem großen Energielieferanten dabei, eine Verbilligung ab 2008 in einer Größenordnung von 6 bis 8 Millionen an der Werra zu organisieren, indem wir Gas durch etwas anderes substituieren werden. Und das Zweite, wir investieren jetzt nochmal in zwei Gasturbinen an zwei Standorten, um auch auf diese Art und Weise nochmal die Effizienzrate bei Gas zu erhöhen. Und wir planen Ähnliches, was wir jetzt an der Werra tun werden, auch in Zielitz und auch in Holland. Also bitte gehen Sie auch davon aus, dass wir versuchen, nicht nur über intelligentes Einkaufsverhalten, sondern auch durch aktives Gegensteuern hier unsere Energiekosten zu versuchen, sie zumindest niedriger oder geringer steigen zu lassen als unser Wettbewerb.
Ich habe noch mal eine Frage zu Salz. Und zwar, Sie haben mir jetzt den x-ten Jahrhundert Winter, wenn man das so nimmt, hinter sich. Trotzdem die Frage zu Salz. Die Auslieferungslager wahrscheinlich von Ihren Kunden sind leer. Rein Interesse halber, wann sich das bei Ihnen irgendwie niederschlägt. Ich denke mal, das wäre im vierten Quartal. Aber wie leer sind diese Lager, dass die nicht schon vorher im Zweifelsfalle aufgefüllt werden müssen? Oder sind da neue Quellen, oder ist das jederzeit möglich, oder wann machen Sie das, oder wann wirkt sich bei Ihnen das ertragsmäßig aus, etc., etc.? Ja, das war es eigentlich schon, aber dann vielleicht doch eine ganz kleine Anschlussfrage zum Salzgeschäft, nachdem das so gut gelaufen ist. Industriesalze und Streusalze, das ist ja durch diese Akquisition, die Sie da hatten, hat sich das natürlich verschoben. Für ein normales Jahr, also der Herr Steiner nimmt dann lieber die 10-Jahre-Schnitt, ich nehme jetzt mal die letzten 2 Jahre. Wie verteilt sich denn da der Ertrag und das Volumen? Also das Volumen ist mir klar, aber wie verteilt sich da denn der Ertrag schon etwa, so ganz grob?
Beginnt mit der ersten Frage, die sich auf die Lagerhaltung bezog, muss ich zunächst mal ausholen, dass das Auftragsgeschäft in der großen Dimension, sprich also mit den Straßenmeistereien, mit den Gemeinden, in aller Regel aufgrund europäischer Rechtsvorgaben durch Ausschreibungen abgewickelt wird. Das heißt, die Gemeinden oder die Straßenmeistereien schreiben aus und man muss sich bewerben und kann gewinnen oder auch verlieren. Für eine Saison, sprich also für, wenn man im Frühjahr ausschreibt, im Frühsommer ausschreibt, für die Zeit bis zum Ende des nächsten Winters, eine Saison, ein Jahr. Die öffentlichen Kassen sind nun bekanntlich leer und deswegen versuchen die öffentlichen Hände, wie gesagt, Straßenmeistereien, Gemeinden, möglichst wenig Lagerhaltung zu betreiben, weil Lagerhaltung, Voreinlagerung zwar günstigere Preise gewährt, aber letzten Endes auch Kapitalbindung bedeutet. Insofern schwebt man aus Sicht derer, die verkehrssicherungswichtig sind, immer unter dem Damoklesschwert, es zu sein, aber nicht zu können. Und dann kommt die große Stunde letzten Endes der Lieferanten, die mit eigenen vorgeschobenen Lägern versuchen, denn zumindest ein gewisses Volumen vorrätig zu halten, um für den Fall gerüstet zu sein, dass die Läger der öffentlichen Hand leer sind. Und dann kommt es des Weiteren darauf an, dass man denn durch seine eigenen Produktionsmöglichkeiten lieferfähig bleibt. Das Ganze in diesem Kontext öffentliche Hand, relative Scheu vor Kapitalbindung und relative Scheu vor Lagerhaltung führt letzten Endes dazu, dass die verkehrssicherungspflichtigen Einheiten nicht in jeder Zeit in der Lage sind, über genügend Salz zu verfügen. Wenn die Vorschubläger leer sind, müssen wir aus der Produktion Just-in-Time liefern und wir sind in der Lage, 30.000 Tonnen pro Tag zu machen, sprich also 200.000 Tonnen pro Woche, etwas mehr als 200.000 Tonnen pro Woche, was manchmal etwas knapp wird. Ich rede nur über ESCO und rede nicht über andere Lieferanten, die weiter südlich in Heilbronn ansässig sind, über deren Quoten kann ich mich nicht äußern. Das heißt also, man liest immer wieder in der Zeitung, dass eine Autobahnmeisterin XY oder eine Gemeinde YZ kein Salz hat, dann war das die Gemeinde, mit denen wir keinen Vertrag haben. Denn wir sind natürlich gehalten, diejenigen, mit denen wir einen Vertrag haben, zuerst zu beliefern und dann nur die Reste dem zuzuteilen, der zunächst mal keinen Vertrag hatte. Das ist die Realität. Wir können der Realität insofern aber nicht auf die Beine helfen, als wir nicht noch die Lagerkosten für die öffentlichen Hände übernehmen können, vollständig. Das Industriesalzthema, Ihre zweite Frage, ist ein Mengenthema. Wir haben zu diesem Zweck im Jahre 2000 die Friesia in den Niederlanden gekauft mit einer Kapazität von rund 1 Million Tonnen. Die wird etwas niedriger gefahren im Augenblick. Dieses Geschäft hat eine völlig andere Saisonalität, nämlich in aller Regel keine, weil es durch Winter und Sommer die chemische Industrie bedient mit Industriesalz, das zu sehr hohen Kosten letzten Endes hergestellt wird, weil die Herstellung in Europa mittlerweile auf Vakuumsalz basiert, sprich also auf Kavernen gesohltes Salz, das kristallisiert wird unter Einsatz von erheblichen Mengen Energie, Elektrizität. Die Preise sind leider nicht so hoch, dass ich mich immer freuen würde. Man hat natürlich seine positiven Effekte, aber es war für uns der Einstieg in dieses Geschäft gewollt, weil wir damit letzten Endes ein saisonal unabhängiges Geschäft, ein Basisgeschäft, wo dann letzten Endes durch den Fluss der Siedesalze aus den Siedesalzanlagen halt auch andere Produkte herstellen können, bis hin zu Tafelsalz. Dieses Spotgeschäft, das ist ja das Auftausalzgeschäft in aller Regel, ist dann, wenn man außerhalb dieser vertraglichen Bindungen drin ist, natürlich lukrativ und macht letzten Endes im Augenblick auch den Spaß aus. Ich will aber hier davon absehen, jetzt eine Zahl, die ich im Augenblick auch nicht auf dem Tisch habe, Ihnen zum Industriesalz zu geben. Es könnte besser sein, das will ich also sagen, weil unsere großen Konkurrenten, die Nummer 1 im Siedesalzbereich in den Niederlanden, die Akzo, da unverständlicherweise sehr bescheiden ist. Und wenn Sie Nummer 2 sind als Lieferant, dann haben Sie die Preissetzungsmacht nicht.
Ich habe noch mal eine Nachfrage zu dem Thema Q4 und zwar eben dieser enorme Preisanstieg, den wir hier gesehen haben, gerade im Überseegeschäft. Sie hatten ja schon gesagt, hat Dr. Bittke, dass hier auch ein struktureller Effekt drin war und eben unter anderem eben auch Industrieprodukte hier eine Rolle spielen. Können Sie das ein bisschen vielleicht auseinanderklamüsern, wie sich das aufteilt? Denn auf dieser Basis kann man ja wahrscheinlich dann die Prognose nicht fortführen, sondern das muss man ja sicherlich deutlich zurücknehmen.
Das ist sicherlich richtig, was Sie sagen, aber ich kann Ihnen nur noch ein paar Erklärungen liefern. Wir haben hier etwa 300.000 Tonnen verändert in der Preisstellung von FOB zu ZIF. Und da stecken ja dann immer 20, 30, 40 Dollar manchmal Frachtkosten drin. Und dann ist auch mehr Sulfat gelaufen, ohnehin höherpreisig gestellt. Sulfatpreise liegen in der Größenordnung von 300 Dollar, andere liegen bei 200 Dollar, das Chlorid. Industriekali hat auch inzwischen höhere Preise im vierten Quartal gehabt und wir haben auch einen etwas günstigeren Dollarkurs nehmen müssen, statt 1,19, statt 1,22. Also es sind viele, viele Dinge, die da durchgehen und Sie können das vierte Quartal wirklich nicht nehmen, um daraus dann jetzt eine Prognose abzuleiten und auch noch mal ein paar Dollar drauflegen. Wie wird dann der Umsatz des Jahres 2006 sein? Also ich habe Ihnen gesagt, dass wir die Preise in Übersee zurzeit eher flat sehen, was das Überseegeschäft angeht im ersten Halbjahr. Aber dass wir deutliche, mehr oder weniger deutliche Preissteigerungen, 6, 7, 8 Euro, wenn Sie alles nehmen, weil bei Industrie und bei Sofort sind die Preise auch ein bisschen mehr gestiegen im ersten Halbjahr gegenüber dem ersten Halbjahr 2005. Das ist das, was ich sage. Na, ja, doch, das ist richtig. Wobei die Preiserhöhungen jetzt gegen das vierte Quartal gehen. Entschuldigung, das Gap ist größer. Das müssten wir jetzt nochmal rechnen. Aber gehen Sie davon aus, wir satteln im Augenblick ganz schön drauf gegenüber dem ersten Quartal 2005, wenn wir in das erste Quartal 2006 gehen, auch mit netten Ergebniszuwächsen, soweit ich das bisher vorsichtig beurteilen kann. Ja. Das wird sich natürlich ceteris paribus wenn Sie in Richtung drittes und viertes Quartal schauen und sich sonst nichts ändert, wird sich natürlich dieser Ergebnisvorsprung relativieren. Aber es ist schon ein ganz beachtlicher Betrag und wenn dann der Dollar-Effekt, auf den ich noch auch ein bisschen schaue, dazu käme, dann kann man schon von einer signifikanten, könnte man, ich bin jetzt ganz vorsichtig, nicht? Ich will das nicht weiter ausmalen, aber der Mensch lebt von der Hoffnung in dem Fall, ne? Aber von einer sehr konkreten, konkret unterlegten Hoffnung. Ja? Das war's, meine Damen und Herren. Ja, gibt es draußen noch was zu essen, zu trinken irgendwie? Ja, das hoffe ich auch. Kaffee und Kuchen. Aber ich habe noch eins für Sie, wenn Sie mir die Freude machen, mir noch eine Minute bitte zuzuhören. Wir möchten Ihnen nämlich heute etwas Besonderes schenken. Und zwar die Chronik unseres Unternehmens. Wir haben wirklich nach langer, sehr aufwendiger und sehr sorgfältiger Arbeit hier ein Werk mitverfasst. Wir haben also insbesondere Experten von außen reingeholt, die die Geschichte der deutschen Kaliindustrie von 1856 bis 2006, also über einen Zeitraum von 150 Jahren, in einer Weise abbildet, auch weit über das Unternehmen hinaus, dass man dieses Buch eher in die Kategorie eines, nicht Geschichtsbuchs, aber doch einer quasi wissenschaftlichen Abhandlung über diese Branche in Deutschland bezeichnen kann, Ost wie West. Und hier finden Sie natürlich Umbrüche 1914, 1918, dann ging ja die elsässische Kahlindustrie nach Frankreich herüber, dann die schreckliche Zeit der Nazi-Herrschaft, die sich auch auf unsere Industrie sehr stark ausgewirkt hat, dann der verlorene Krieg und die Teilung, dann die Wiedervereinigung und da lag mir besonders am Herzen, weil ich ja seit 1990 im Vorstand und seit 1991 das Unternehmen mitführe, dass wir hier die Legendenbildung, die sich um Bischofferode und vieles andere auch damals gebildet, dass wir die etwas hier entmythologisieren und auf die sachlichen Dinge reduzieren, die wirklich relevant waren. Wir haben versucht also objektiv die letzten Jahrzehnte, insbesondere auch durch Zeitzeugen, hier aufzuschreiben. Ich bin der Meinung, wer ein bisschen historisch interessiert ist, wer an unserem Unternehmen interessiert ist, wer sich dann damit beschäftigt, wird die K+S es zumindest besser versteht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre. Vielen Dank.